Zu den Grundrechten in Deutschland gehört das Recht auf Demonstration. Artikel 8 des Grundgesetzes regelt, dass Menschen dürfen demonstrieren gehen. Und wer demonstriert, der will ja seine Meinung kundtun. Wofür auch immer oder gegen was auch immer. Und in der Regel demonstriert man, um auch zu zeigen, ich bin nicht alleine hier, sondern eine Demonstration wirkt natürlich noch mal mehr, wenn es viele sind. Auch in den vergangenen Monaten fanden ja etliche Demonstrationen auch unter diesem Schlagwort statt. Wir sind mehr und man will mit Wucht auftreten. Man will ein Zeichen setzen mit einer Demonstration für eine andere Politik, gegen aktuelle Zustände, gegen Rechts, für das Leben, was auch immer. Jetzt zu Ostern gibt es die traditionellen Ostermärsche, die streng genommen gar nicht so viel mit Ostern zu tun haben, aber mit Friedenspolitik und Abrüstung. Häufig ist es ja dann so, wenn es eine Demonstration gibt, dann gibt es auch eine Gegendemonstration. Also wo jemand auftritt und sagt, das ist meine Position, und wenn es dann noch eine ist, die vielleicht ein bisschen extremer ist, dann formiert sich auch Widerstand. Und dann kann es passieren, dass diese beiden Demonstrationen aufeinander prallen und die Polizei muss dann einschreiten und muss dafür sorgen, dass das Recht auf Demonstration für beide Seiten gewahrt bleibt. Und letztlich ist das genau die Situation hier in dem Predigttext. Ja, da kommt kein Polizeiaufgebot vor, aber da prallen zwei Demonstrationen aufeinander. Wir haben in den vergangenen Wochen ja verschiedene Begegnungen uns immer wieder angeschaut, die Menschen mit Jesus hatten oder die Jesus mit Menschen hatte, wie sie dadurch verändert wurden. Diesmal geht es nicht um eine einzelne Person oder nicht nur um eine einzelne Person, sondern eben auch um diese ganze Demonstration. Jesus und die Demo des Todes, so habe ich es mal genannt. Und wir werden dann auch sehen, was das mit Ostern zu tun hat. Wir haben die Geschichte gerade gehört und zuallererst klingt sie ja wenig österlich, so wie sie anfängt. Denn sie lehrt uns zuallererst etwas über die Macht des Todes in dieser Welt. Das ist der erste Gedanke, die Macht des Todes in dieser Welt. Jesus ist unterwegs, da im Norden Israels, in Galiläa, und er kommt in diese kleine Stadt Nain. Und es könnte sein, dass die so am Weg lag, dass er einfach da durch musste von Kapernaum am See Genezareth, wo er öfter unterwegs war, Richtung seiner Heimatstadt Nazareth. Und er kommt da durch und Jesus ist nicht alleine unterwegs. Da sind eine Menge Leute bei ihm, so heißt es auch hier im Text, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Da sind seine Jünger, Freunde, Fans, Bewunderer und alle möglichen Interessierten, die schon mitbekommen haben, da wo dieser Jesus ist, da ist irgendwie immer was los. Ein großer Zug, die Menschen waren von Jesus angezogen, weil sie den Eindruck hatten, das, was der uns erzählt, das sind nicht einfach nur fromme Sprüche. Das, was der sagt und wie er mit uns umgeht, das ist irgendwie anders. Und außerdem tut er natürlich auch Dinge, die auch außergewöhnlich sind. Und wenn man da dabei sein kann, kann man vielleicht was miterleben. Und die Menschen haben gemerkt, da wo Jesus ist, da ist irgendwie eine neue Fröhlichkeit, da ist eine neue Freude. Bei ihm war was los, da gab es was zu hören, da gab es was zu sehen. Man kann sich vorstellen, dass dieser Zug von Menschen in guter Stimmung unterwegs waren. Da wurde bestimmt gelacht, da hat man sich was erzählt, da hat man sich gefreut. Eine Demo des Lebens. Und dann kommt dieser Zug, diese Demo des Lebens abrupt zum Stocken. Denn am Stadttor dieses kleinen Städtchens, da kommt dieser Lebensdemo etwas entgegen. Ein anderer Zug, von dem es auch heißt, zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten diese Demo. Ein Trauerzug. Da wird nicht das Leben gefeiert, sondern der Tod betrauert. Der Trauerzug trägt diesen Verstorbenen nach draußen zur letzten Ruhestätte vor dem Ort, wahrscheinlich traditionell begleitet von viel Klagen, viel Weinen, viel Jammern. Und es gibt allen Grund dazu. Denn in dieser kleinen Stadt hat der Tod eine schreckliche Lücke gerissen. Ein junger Mann, der einzige Sohn einer Witwe. Und das alles bringt schon diese ganze Dramatik, die jeder Trauerfall irgendwie schon mit sich bringt, weil jeder Trauerfall eine Lücke hinterlässt, bringt es nochmal komprimiert zusammen. Es ist ein junger Mann und es ist irgendwie, wir kennen das und wir erleben das auch so, es ist die vertauschte Reihenfolge, wenn die Kinder vor den Eltern gehen müssen. Und dann ist es nicht nur dieser Abschiedsschmerz, sondern dann ist es eben auch noch das große Leid. Es ist der einzige Sohn einer Witwe. Das heißt, diese Witwe, die stand jetzt wirklich alleine da. Ohne Sozialsystem, ohne Versorgung. Der Sohn war ihre Altersvorsorge gewesen. Der war es gewesen, der sich um sie kümmern musste. Und jetzt ist er weg. Die Situation ist also nochmal extra dramatisch. Und wie auf dem Land früher übrig, da nehmen eben alle Anteil. Da sind alle auf den Beinen und alle wollen ihre Mittrauer zum Ausdruck bringen. Und allein sich in diese Situation zu versuchen, hineinzuversetzen, ganz egal, ob wir jetzt in den vergangenen Wochen, Monaten mit dem Tod konfrontiert waren oder nicht. Ich glaube, sich damit reinzuversetzen, da spüren wir etwas. Auch an Ostern, da spüren wir etwas von der tragischen Macht des Todes. Von dem es in der Bibel auch nicht umsonst ganz ehrlich heißt, der Tod ist ein Feind. Weil er irgendwie so viel Leid anrichtet, bis heute. In dieser Welt, auf der ganz großen Ebene, wie viel Leid wird durch den Tod angerichtet. Und bis heute zerstört er Lebensträume, Familien, stellt Biografien auf den Kopf. Und dann bricht der Tod so plötzlich in unser Leben rein und wir stehen so erschüttert daneben, so hilflos und so machtlos. Und was bleibt, sind die vielen Fragen, was bleibt, ist die Trauer und die Ohnmacht. Und irgendwie so die Mischung aus allem, auch die Ratlosigkeit, weil es eben auch diese Grenze ist, die wir nicht überblicken können. Und seit 2000 Jahren hat sich Gott sei Dank der Fortschritt der Medizin ja beträchtlich weiterentwickelt. Und trotzdem gibt es nach wie vor diese Machtlosigkeit angesichts des Todes. Die Machtlosigkeit angesichts von Krankheiten, gegen die nach wie vor nicht nur kein Kraut, sondern auch kein Medikament, keine Therapie, keine Impfung gewachsen sind. Mich hat das erste Mal so deutlicher und heftiger in meinem Leben getroffen, so vor über 20 Jahren, da war ich junger Zivi, bis dahin bin ich so relativ behütet aufgewachsen und dann kam das Ende dieses Jahres und innerhalb von 6 Wochen stand ich 3-mal auf dem Friedhof. Eine Beerdigung sogar an Heiligabend und die letzte Beerdigung war meine Tante, die nach längerer Krebserkrankung und erst guter Entwicklung dann auf einmal sehr schnell, tragischerweise, am 16. Geburtstag meines Cousins verstorben ist. Und ich war damals natürlich nur am Rande Zuschauer, weil ich schon nicht mehr zu Hause war und die auch nicht bei uns gewohnt haben. Aber mich hat es damals erschüttert, nicht nur die ganze Situation, dieses Leid, sondern auch, wie meine Eltern, die am Ende noch im Krankenhaus waren, wie die berichteten, dass die Ärzte im Krankenhaus das auch so zum Ausdruck gebracht haben. Wenn diese Krankheit richtig zuschlägt, dann sind wir bei allen neuartigen Behandlungsmethoden macht- und hilflos. Der Tod ist ein Feind. Der Tod richtet so viel Leid an in unserer Welt und in unserem Leben. Und alle die, die mit auf der Gemeindefreizeit waren vor 2 Wochen, die haben am Zeugnisabend auch etwas davon gehört, wie das so plötzlich in das Leben reinbricht. Jeder Todesfall bis heute ist eine Demonstration der Macht des Todes. Ganz egal, wie wir unser Leben bis dahin gelebt haben, auch ganz egal, ob das jetzt mit Gott gewesen ist oder nicht, dieser Tod, der steht in unserem Leben als sichere Tatsache. Und da hat diese Demonstration ja auch noch mehr Facetten. Denn die Wahrheit rund um diese Demonstration des Todes beinhaltet ja nicht nur, dass dieser Tod ein Feind ist, der in dieser Welt viel Leid anrichtet, sondern dass wir alle ganz persönlich einmal diesem Feind gegenübertreten müssen, als aktiv Betroffene. Und wir wissen das und wir ahnen es und wir schieben es irgendwie doch auch weg und wir verdrängen das. Vom Pfarrer Ulrich Pazzani habe ich mal den Satz gehört, die meisten Menschen halten sich für unsterblich, es hat ja bisher immer die anderen getroffen. Man kann ein bisschen drüber schmunzeln, aber ich glaube, da ist was dran. Ja, man kann das wieder gut wegschieben und dann kommen diese Situationen, dann steht man mal wieder irgendwo am Grab eines lieben Menschen und dann schiebt man es wieder davon. Vielleicht auch, weil wir uns so ohnmächtig fühlen und weil das diese Grenze ist, wo wir nicht wissen, wie sollen wir damit umgehen. Wir können es davon schieben, aber die Wahrheit ist, der Tod, der ist in unserem Leben im wahrsten Sinne des Wortes todsicher. Wir können es nicht wegreden, wir können es nicht wegbeten, wir können dem nicht ausweichen. Der Tod hat Macht und er ist ein Feind. auch in unserem Umfeld und auch in unserem Leben. Martin Luther hat ein altes Lied gedichtet: Mitten wir im Leben sind, mit dem Tod umfangen. Und diese Geschichte und unser Leben, die zeigen das. Und diese Demonstration fordert uns ja dann heraus. Was machen wir angesichts dessen? Wie reagieren wir darauf? Welche Schlüsse ziehen wir? Das ist die Frage, die sich uns heute stellt, auch an diesem Ostersonntag. Was der Text uns auf jeden Fall sagt, ist, wie Jesus darauf reagiert, auf diese Demonstration des Todes. Und da ist das Erste, was wir eben auch schon gehört haben, das Mitgefühl Jesu angesichts des Leides. Die beiden Züge, die prallen aufeinander. Hier der Freudenzug mit Jesus, hier der Zug des Todes. Und dann kommt dieser Zug mit Jesus auf einmal ins Stocken. Und ich finde es schon mal bezeichnend, Jesus weicht dieser Konfrontation nicht aus. Jesus sagt nicht, oh, das stört irgendwie hier unsere gute Stimmung, lass uns mal einen anderen Weg gehen, nicht, dass uns noch die gute Laune verdorben wird, wir konzentrieren uns mal auf das Schöne und wir schauen einfach nicht hin. Nein, er stellt sich dem Leid dieser Welt auch in seiner herausfordernden Seite. Er weicht dann nicht aus. Er geht sogar so weit, dass er diese Bahre berührt. Und das war eigentlich sogar schon ein bisschen kritisch, weil nach dem jüdischen Verständnis der Kontakt mit dem Tod, das hat einen selber verunreinigt. Dann war man selber unrein, dann musste man selber wieder Reinigungsmaßnahmen auf sich nehmen. Aber Jesus nimmt es in Kauf. Und er stellt sich dem, und dann heißt es ja auch, als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Tiefes Mitgefühl, wörtlich kann man sagen, das hat sich ihm so der Magen umgedreht vor Mitgefühl. Jesus hat Erbarmen. Er sieht dieses Leid und er geht hin. Und er geht zu dieser Frau in ihrer tiefen Trauer hin. Und was er hier macht für eine einzelne Person, das ist beispielhaft für sein Leben. Dass Jesus eben nicht weggeschaut hat angesichts des Leides der Welt, sondern dass er sich diesem Leid gestellt hat. Dass er mitgelitten hat, auch an dieser kaputten Welt, die für dieses ganze Leid verantwortlich ist. Und dass er mitgelitten hat, auch an anderen Stellen, mit diesen persönlichen Schicksalen. Und Jesus sieht das Leid in dieser Geschichte. Und das ist auch die Nachricht für alle die, die vielleicht auch heute Morgen hier sind und die trauern. Jesus sieht dich. Jesus verschließt den Blick nicht vor der herausfordernden Situation in deinem Leben. Es ist ihm nicht egal. Er weicht dem nicht aus. Und weil er das nicht tut, deshalb hat er sich ja nicht nur dem Tod damals in Nein gestellt, sondern deswegen hat er sich ganz grundsätzlich auch dem Auswirkungen und Ursachen des Todes in dieser Welt gestellt. Er ist dem nicht ausgewichen und das hat dazu geführt, dass er die Welt seines Vaters, wo alles gut war, verlassen hat, um sich in diese dem Tod geweihte Welt reinzubegeben. Warum macht er das? Die Motivation war die Liebe, die auch bereit war, bis in die Tiefe zu gehen. In einem alten Adventslied heißt es: Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben. Das ist das, was Jesus dahin gebracht hat, sich in diese Welt zu begeben, in diese kaputte Welt, sich dieser Realität zu stellen. Und dann auch in dieser Welt, wo alles dem Tod geweiht ist, einen Kontrapunkt hier an dieser Stelle zu setzen und dann auch nochmal ganz grundsätzlich. Karfreitag erinnert uns daran, dass Jesus dann sogar bereit war, sich dieser ganzen Wucht und Macht des Todes so sehr zu stellen, dass er selber dabei sein Leben gegeben hat. Hier zunächst geht er zu dieser Frau hin. Er weicht dem nicht aus und er weicht auch deinem Leid nicht aus. Und er setzt dann ein Zeichen, dass der Tod eben nicht das letzte Wort in dieser Welt hat. Und das ist das Dritte, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können: die Macht des Lebens über den Tod. Das, was hier, wie auch immer wir es beschreiben wollen, wild, mega, krass, was auch immer passiert, wird ja ganz nüchtern beschrieben. Jesus tritt an diese Bahre heran und er spricht diesen jungen Mann an wie jemanden, der sich gerade zum Mittagsschlaf hingelegt hat. Und er erweckt ihn wieder zum Leben. Das ist das, was hier so beschrieben wird. Und da wird schon etwas von den Machtverhältnissen deutlich. Der Tod, der so viel Leid anrichtet, Für Jesus ist diese Grenze nicht viel mehr als so, wie wir jemanden aus dem Schlaf wieder aufwecken. Großes Erstaunen, vielleicht auch eine Mischung aus Erstaunen und Entsetzen breiten sich aus. Die Demo des Todes an diesem Tag in dieser Stadt, sie ist abgebrochen, sie ist beendet, weil Jesus in diese Situation hineingekommen ist. Und die Menschen erkennen logischerweise, da ist was Außergewöhnliches passiert. Das passiert nicht alle Tage. Das muss etwas Besonderes sein. Und die Leute, die damals so ihre alten Schriften kannten, die haben dann sich erinnert und haben gemerkt, so etwas Ähnliches gab es schon mal. Da gibt es im vorderen Teil der Bibel, da gibt es einen Propheten, Elia. Und der konnte das auch. Da ist es auch passiert. Da ist auch ein Sohn einer Frau gestorben. Und Elia und auch sein Nachfolger Elisa, in dieser Zeit war das schon mal möglich. Da heißt es dann auch vom Propheten Elia, er gab den Sohn seiner Mutter zurück, so wie es hier heißt. Er gab den Sohn der Mutter zurück. Und sie zählen eins und eins zusammen und sagen, oh, dieser Jesus, das muss ein Prophet sein, das muss ein außergewöhnlicher Mensch sein. Aber da heißt es im Grunde genommen noch mehr. Gott selbst hat sich seinem Volk angenommen. Und da merken sie schon oder ahnen sie etwas davon, dass in diesem Jesus eben nicht nur ein Mensch kommt, sondern dass Gott selbst hier eingegriffen haben muss. Gott hat sein Volk besucht. Hier passiert etwas Außergewöhnliches und mit Jesus beginnt ein neues Kapitel damals in dieser Stadt. Jetzt ist natürlich die Frage, was bringt uns diese nette Geschichte heute? Leider kommt Jesus heute nicht auf jede Beerdigung. Leider endet nicht jede Trauerfeier so wie diese Trauerfeier damals. Heute wird noch gestorben, Tote stehen nicht wieder auf. Aber Jesus hat ein Zeichen gesetzt. Und an der Stelle ist dann auch die Verknüpfung dieses Textes mit Ostern. Jesus hat damals zeichenhaft seine Macht über den Tod gezeigt. Aber er hat diesen jungen Mann wieder auferweckt, doch irgendwann musste er wieder sterben, so wie die Menschen, die Jesus sonst und auch die Propheten vom Tod wieder auferweckt haben. Und trotzdem wird daran zeichenhaft etwas deutlich. Später ist Jesus selber in den Tod gegangen. Das war Karfreitag. Da hat Jesus sogar selber den Tod auf sich genommen. Man kann sagen, Karfreitag war die größte Todesdemo in der Weltgeschichte. Und Jesus hat sie nicht abgebrochen. Er hat sie selber durchlitten. Aber genau darin, und das ist das Unbegreifliche, dass er diesen Weg gegangen ist, den Weg selber sein Leben zu geben, das, was scheinbar wie eine Niederlage aussieht, gerade darin liegt der Sieg, weil Karfreitag nicht das Ende der Geschichte war, weil nach Karfreitag auch noch Ostern kommt. Und Ostern ist dann in noch viel größerem Maße das Zeichen, dass die Macht des Todes gebrochen ist, weil mit Ostern etwas ganz Neues anfängt. Und weil Jesus sagt, mit diesem Ostergeschehen, da setze ich das erste Zeichen in dieser Welt, dass ein neues Leben anfängt und dass diese kaputte Welt, in der der Tod so viel Macht hat, dass das nicht das letzte Wort ist, dass es irgendwann eine neue Welt geben wird. Der eingeborene Sohn Gottes, so könnte man sagen, ging in den Tod. Nicht nur, um den eingeborenen Sohn einer Witwe aus dem Tod zu holen, sondern um allen Menschen eine Hoffnung in einer todgeweihten Welt zu geben. Denn Jesus verspricht ja genau das allen, die mit ihm leben, die mit ihm verbunden sind, die ihm glauben, die ihm vertrauen, dass sie dann mit ihm verbunden sind und dass sie dann auch, wenn der Weg dahin noch durch dieses enge Tal des Todes führt, dass sie dann auch durch den Tod nicht von ihm getrennt sein werden. Dass eben das Friedhof und das Grab, der Friedhof und das Grab nicht das Ende der Geschichte sind. Wenn Karfreitag die große Demo des Todes war, mit all seinen hässlichen Begleiterscheinungen, dann ist Ostern die große Demo des Lebens. Weil Jesus aus dem Grab zurückkam. Und weil damit deutlich wird, dass der Tod mit all seinen Schrecken nicht das letzte Wort haben muss in dieser Welt und in unserem Leben. Und mir ist natürlich klar, das klingt gut, und alle die schon öfter im Ostergottesdienst waren, die können da zustimmend nicken, aber mir ist natürlich klar, dass das nicht für jeden so ohne weiteres zu schlucken ist. Und dass es da natürlich viele Fragezeichen gibt. Und mir ist natürlich klar, ich kann das hier heute Morgen nicht beweisen, dass das passiert ist. Aber wir könnten uns die Zeit nehmen, wir können Indizien sammeln und wir können das bewerten. Wie sieht es aus? Wie geht man mit den verschiedenen Sachen um? Wir können das heute Morgen hier nicht in der Predigt diskutieren, aber es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, auch zu sehen, es ist nicht einfach völlig an den Haaren herbeigezogen. Es ist nicht einfach nur eine schöne Geschichte. Und ich lade ein dazu, sich auch damit auseinanderzusetzen. Und für alle die, die das weiter tun wollen, habe ich eine kleine Empfehlung. Es gibt hinten am Büchertisch dieses kleine Buch, kostet auch nur knapp 5 €. Ostern, unglaublich, Fragezeichen. 4 Fragen, die jeder an die Auferstehungsgeschichte stellen sollte. Und ist vielleicht ein Gedankenanstoß, sich mal mit dieser Frage auch gedanklich auseinanderzusetzen. Entscheidend ist ja, das eine ist so diese Verstandesebene, zu sagen, ja, kann ich das abwägen, kann ich das beweisen? Aber es hat ja dann doch auch noch eine andere Dimension, so wie das auch damals zusammenkam. Wenn dieser Jesus tatsächlich lebt und wenn wir das nicht einfach nur als eine nette Geschichte glauben, dann ist er auch heute erfahrbar. Dann können wir uns auch heute auf den Weg machen, ihn zu suchen, darauf einzulassen, Schritte zu gehen, um zu sehen, ist da wirklich diese Realität da und erfahre ich das, da, wo ich mit ihm lebe, da, wo ich bete, da, wo ich meinen Alltag mit ihm gestalte, dass er da ist. Und eins ist sicher, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir das Jesus sagen, ja, ich glaube, dass du dieser lebendige Herr bist, dass du auch mein Retter bist, dann können wir diese feste Gewissheit haben, dass wir auf der Seite des Lebens stehen. Dann können wir diese feste Gewissheit haben, dass es da jemanden gibt, der uns dann irgendwann selbst durch dieses dunkle Tal des Todes hindurchbringen wird. Dann können wir das wissen, wenn wir einmal auf den letzten Metern unseres Lebens sind. Dass er dann auch an unserem Sterbebett, so wie er hier an dieses Sterbebett getreten ist, dass er dann da sein wird. Dass er uns in dieser Situation nicht alleine lassen wird. Und dass er uns auferwecken wird zu einem neuen Leben. Noch wird deswegen dieser Welt trotzdem gestorben. Noch tragen wir alle von Geburt an so ein Verfallsdatum mit uns herum. Noch bleibt uns dieser Gang nicht erspart. Noch ist die Demo des Todes nicht endgültig abgesagt in dieser Welt. Aber wenn diese Ostergeschichte wahr ist, und deswegen ist es auch eben nicht egal, ob das einfach nur eine nette Geschichte ist oder nicht, wenn diese Geschichte wahr ist, dann gibt es auch eine konkrete Hoffnung. Wenn da wirklich etwas passiert ist, das uns diesen Vorgeschmack gibt auf eine neue Welt, dann hat es Auswirkungen. Und da merken wir, dass wir hier beim Kern des Glaubens sind, mit dem es sich entscheidend lohnt, auseinanderzusetzen. Wie ist das mit dieser Ostergeschichte? Jesus stülpt es ja niemanden über. Jesus zwingt es niemanden auf. Es ist ein bewusster Vertrauensschritt, den wir an dieser Stelle gehen müssen. Aber wenn es eine wahre Geschichte ist, dann kann sie eben auch einen Unterschied machen. Und wie diese Hoffnung im Leben eines Menschen einen Unterschied machen kann, angesichts des drohenden Todes, dafür habe ich ein Beispiel mitgebracht. Ein kurzes Zeugnis, auf das ich gestoßen bin, das mich sehr beeindruckt hat. Ein ganz normaler Mensch, Axel Fischer, er hat 22 Jahre seines Lebens für Gott im Ausland verbracht, aber das ist gar nicht so sehr entscheidend für diese Biografie. Ist nur wichtig, das einzusortieren, wenn er gleich auch von der Mongolei spricht. Vor 2 Jahren ereilte ihn eine schwere Krebsdiagnose. Und in einem Video, das er für die evangelische Nachrichtenagentur IDEA aufgenommen hat, spricht er darüber, welche Hoffnung auf Auferstehung er hat angesichts seiner Diagnose. Das ganze Video kann man bei YouTube finden und es ist bewegend, wenn man dann im Hinterkopf behält, er hat schon die Veröffentlichung dieses Videos 2 Wochen später nicht mehr erleben dürfen, aber es ist ein Ausschnitt, wie jemand Hoffnung auf Auferstehung angesichts des Todes lebt und erlebt.